Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren.
Rückenschmerzen sind mit zunehmendem Lebensalter weit verbreitet, häufig aufgrund von Verschleißerscheinungen. Und die können sogar dazu führen, dass sich die Wirbelsäule verkrümmt. Man spricht dann von einer degenerativen Skoliose. Anders als bei Kindern und Jugendlichen kann diese Verkrümmung in der Regel nicht durch ein Korsett behandelt werden. Wann eine Wirbelsäulenoperation erforderlich ist und wie auch komplexe Eingriffe sicher und erfolgreich durchgeführt werden können, darüber spreche ich mit Professor Eleftherios Archafles. Er ist Neurochirurg und Leiter des interdisziplinären Wirbelsäulenzentrums Frankfurt. Herr Professor Archafles, welche Beschwerden und Symptome treten denn bei einer altersbedingten Skoliose typischerweise auf?
Ja, vielen Dank für diese Einladung zu diesem Podcast, Frau Amrein. Degenerative Skoliose entstehen typischerweise im höheren Lebensalter durch einen höheren Verschleiß der Bandscheiben und der kleinen Wirbelgelenke. Die Symptome sind vielfältig und reichen von tiefsitzenden Rückenschmerzen bis zu radikulären Beschwerden, das heißt Ischias-Beschwerden, also ausstrahlende Schmerzen in Beinen und Gesäß. Bei klassischen Bandscheibenvorfällen können wir radikuläre Beschwerden haben und einseitige oder beidseitige Schmerzen haben. Aber bei degenerativen Skoliosen können wir durch eine Veränderung der Statik Muskelverspannungen haben, chronische Belastungsschmerzen und auch Ausfälle im Sinne von einem asymmetrischen Gangbild oder sonstigen neurologischen Ausfällen.
Warum können Sie denn Erwachsene nicht konservativ, also zum Beispiel mit einem Korsett, behandeln?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Während man bei Jugendlichen mit wachsender Wirbelsäule zu tun hat und noch auf ein Korsett zurückgreifen können, ist dies bei Erwachsenen kaum wirksam. Der Grund liegt in der fehlenden Wachstumsreserve. Zudem ist der erwachsene Rumpfmuskelapparat und Bandapparat bereits strukturell verändert, sodass eine konservative Therapie wie Physiotherapie und Schmerzmedikation oder Infiltrationen die Symptome lindern können, aber nicht die Krümmung richtig korrigieren können.
In welchen Fällen ist denn aus Ihrer Sicht bei einer degenerativen Skoliose eine Operation notwendig?
Generell kann man sagen, dass erst dann operiert werden sollte, wenn die konservativen Maßnahmen ausgeschöpft sind, sodass, wenn keine ausreichende Linderung mehr erbracht werden kann durch eine konservative Methode. Speziell sehen wir die OP-Indikation bei zunehmender Fellstatik, neurologischen Ausfällen oder bei hochgradigen Spinalkanalstenosen. Und in solchen Fällen wird eine operative Stabilisierung und Korrektur der Verkrümmung durchgeführt. Ein anderer Punkt ist noch das Fortschreiten der Skoliose. Ein Fortschreiten über 10 bis 15 Grad pro Jahr ist auch ein klarer Hinweis für eine OP-Indikation.
Welche Auswirkungen einer Skoliose lassen sich denn vergleichsweise leicht beheben? Und wann würden Sie von einer komplexen Wirbelsäulenverkrümmung sprechen?
Leichte, kompensierte Skoliosen mit geringem Krümmungswinkel und ohne Instabilität können meist gut behandelt werden mit einfachen Methoden. Komplex wird es, wenn mehrere Etagen betroffen sind, die Rotation der Wirbelkörper stark ausgeprägt ist oder auch eine Begleitpathologie wie Osteoporose, Spondylolisthesis, Instabilität hinzukommt. Ein anderer Punkt ist noch eine frühere Operation. Solche Begleitprobleme können einen komplexen Eingriff erforderlich machen.
Wenn so viele verschiedene Dinge zusammenkommen, können Sie einmal beschreiben, was Sie im Rahmen einer komplexen Wirbelsäulenoperation bei so einer altersbedingten Skoliose verändern können?
Ja, die Operationsstrategie ist individuell und sehr unterschiedlich. Häufig kombinieren wir bei einer Operation die Dekompression, also die Entlastung der Nervenstrukturen, mit einer instrumentierten Spondylolisthese, also einer Versteifung über ein Schraubenstabsystem. In ausgewählten Fällen korrigieren wir auch die Deformität über spezielle Osteotomien. Osteotomie bedeutet eine gezielte Knochendurchtrennung rund um die Wirbelsäule, um die Wirbelsäule wieder aufzurichten. All das erfolgt unter präziser Navigation und neurophysiologischer Überwachung. Zudem kommen auch spezielle ventrale, also vordere oder seitliche Zugänge an die Wirbelsäule. Das kann man auch minimalinvasiv gestalten durch eine minimalinvasive schonende Technik.
Sie haben es eben schon angesprochen, aber welche modernen Überwachungsmethoden und Techniken helfen Ihnen denn dabei, die Operation sicher und auch erfolgreich durchzuführen?
Wir setzen auf eine 3D-Navigation. Das ist eine Art GPS-Technik, intraoperativ. Wir haben eine intraoperative Bildgebung mittels CT oder 3D-Röntgen und wir haben auch eine kontinuierliche neurophysiologische Überwachung, um die Rückenmarksfunktion sozusagen abzusichern. Und wie bereits erwähnt, haben wir auch die minimalinvasive Zugänge. Die nutzen wir wo immer möglich, um den Gewebeschaden so gering wie möglich zu halten. Und alle diese Technologien ermöglichen eine präzise, sichere und schonende Art zu operieren, gerade bei Patienten mit multiplen Komorbiditäten oder bei älteren Patienten.
Welche Risiken gibt es denn trotzdem bei einer solchen Operation?
Es ist natürlich so, dass mit dem Alter das Risiko von Komplikationen steigt. Solche Komplikationen wie Infektionen, Wundheilungsstörungen oder Lungenembolien sind insbesondere im Alter befürchtet. Eine gute präoperative Risikoabschätzung mit dem ASA-Score durch die Anästhesie oder Bone Density Scan und dann auch noch eine interdisziplinäre Betreuung durch Anästhesie, unser Geriater, durch unser Internisten wie Kardiologen und Lungenfachärzten und unsere Schmerztherapeuten können wir diese Risiken deutlich minimieren. Also wichtig ist eine individuelle Nutzen-Risiko-Abwägung und dafür nehmen wir immer uns sehr viel Zeit präoperativ durch mehrere Vorstellungen des Patienten ambulant vor der eigentlichen Operation.
Was zeigt denn die Erfahrung? Wie lange dauert die Genesung nach so einem Eingriff?
Die stationäre Phase beträgt in der Regel 7 bis 10 Tage. Danach kann der Patient leichte Alltagsaktivitäten meist wieder ganz gut meistern. Danach erfolgt die Rehabilitation circa 6 Wochen nach dem Eingriff. Der vollständige Heilungsprozess mit knöcherner Fusion, das heißt knöcherne Durchbauung, dauert etwa 6 bis 9 Monate. Aber bei guter Rehabilitationsführung erreichen viele Patienten bereits nach 3 Monaten eine spürbare Besserung der Lebensqualität.
Was ist denn anschließend im Alltag oder vielleicht auch im Sport möglich und was sollte man lieber sein lassen?
Normale Alltagsbewegungen, Alltagsaktivitäten wie Spazierengehen, Fahrradfahren, leichte Gymnastik, alle diese Aktivitäten sind nach einer abgeschlossenen Heilung gut möglich. Auf der anderen Seite aber Sportarten mit hohe axiale Belastungen oder Rotationskomponenten sollten reduziert werden oder modifiziert werden oder vermieden werden, wie zum Beispiel Tennis oder Jogging auf hartem Untergrund. Unser Ziel ist immer die größtmögliche Teilhabe am Leben und das gelingt in der Regel ganz gut.
Wenn Sie sagen, das gelingt ganz gut, wie erfolgreich sind die Eingriffe und wie lange hält der Effekt an?
Langzeitstudien zeigen heutzutage gute Erfolgsquoten von 80 bis 90%, was die Schmerzreduktion und Funktionsverbesserung angeht. Die korrekte Technik, die gute Vorbereitung und die Nachsorge sind dabei entscheidend. Wenn die Fusion stabil einheilt und keine Anschlussdegeneration auftritt, hält dieser Effekt meist lebenslang. Wir sehen viele Patienten in unserer Ambulanz ein Jahr später nach der OP, dass sie stabil und schmerzfrei auch sich bewegen können.
Wenn Sie sagen, der Effekt kann ein Leben lang anhalten, kann es denn sein, dass durch weitere Verschleißerscheinungen es erneut zu einer Skoliose kommt?
Ja, Sie sprechen das Problem der Anschlusssegmentdegeneration. Generell ist es so, dass die operierte Region in der Regel stabil bleibt, aber degenerative Veränderungen an anderen Abschnitten auftreten können, insbesondere wenn dort schon eine Vorschädigung vorhanden war, schon vor der OP. Daher ist es wichtig, bei der Planung auch die angrenzenden Segmente einzubeziehen und muskuläre Stabilität durch Training postoperativ zu fördern.
Jetzt haben wir über altersbedingte Skoliosen gesprochen. Sie behandeln ja aber auch kindliche Skoliosen. Wie unterscheidet sich denn da das Krankheitsbild?
Kindliche oder idiopathische Skoliosen, wie man schön sagt, das ist ein schönes Wort, was die Mediziner anwenden, um zu sagen, dass wir die Ursache nicht kennen, idiopathisch. Also idiopathische Skoliosen treten meist im Wachstum auf. Sie verlaufen asymptomatisch in vielen Fällen, können aber bei Fortschreiten eine erhebliche Deformität verursachen. Anders als bei Erwachsenen steht hier zunächst die nicht operative Behandlung mit Korsett und Physiotherapie im Vordergrund. Dabei ist es wichtig, rechtzeitig therapeutisch zu intervenieren. Bei deutlicher Zunahme der Skoliose kann jedoch eine OP notwendig sein.
Welche modernen Behandlungsmöglichkeiten gibt es denn bei diesen kindlichen Skoliosen?
Es gibt die altbewährten Methoden der Korrektur, der Spondylolisthese-Korrektur, also Aufrichtung und Stabilisierung, Versteifung. Aber ein besonders spannendes Feld ist die dynamische Skoliose-Korrektur ohne Versteifung, die sogenannte VBT-Methode oder Vertebral Body Tethering. Diese Methode wird bei geeigneten Kindern mit Wachstumspotenzial angewendet. Und unser Zentrum war bereits 2020 eines der ersten in Deutschland, die diese Technik mit Hilfe und unter Einbindung von Professor Tobisch etabliert hat. Ziel dabei ist, das Wachstum zur Korrektur zu nutzen. Das heißt, eine Methode, die die Bewegung letztendlich nicht stark einschränkt.
Sie leiten ja das interdisziplinäre Wirbelsäulenzentrum und sehen daher häufig Patientinnen und Patienten mit Verformungen der Wirbelsäule, egal ob groß oder klein. Gibt es denn einen Rat, den Sie ihnen mit auf den Weg geben möchten?
Ja, mein Rat ist, Skoliose ist kein Schicksal, mit dem man sich abfinden muss. Heutzutage gibt es differenzierte und effektive Behandlungsmöglichkeiten, die individuell angepasst werden an Alter, Ausprägung und Lebenssituation. Also mein Appell ist, suchen Sie frühzeitig ärztlichen Rat, lassen Sie sich interdisziplinär beraten und bewerten Sie alle Optionen gemeinsam mit Ärzten eines interdisziplinären oder spezialisierten Zentrums.
Vielen Dank.
Vielen Dank auch.
Das war der Primo Medico Fachärzte-Talk mit Susanne Amrein. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.